Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 28. August 2023, gleich dem 6. Schahriwar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Deutsche Medien. Aufnahme Irans in BRICS-Staatengruppe ist Kriegserklärung an Westen. Irak. 17.000 Betreuungsstationen in Najaf für Husseini-Pilger. Und Libyen. Nach Treffen mit zionistischem Außenminister wurde libysche Außenministerin abgesetzt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Deutsche Medien. Aufnahme Irans in BRICS-Staatengruppe ist Kriegserklärung an Westen. In einem Bericht über den 15. BRICS-Gipfel in Südafrika und den Beitritt wichtiger Länder wie Saudi-Arabien und Iran zu dieser Ländergruppe wird insbesondere der Beitritt Irans als eine Erhöhung der politischen Verhandlungsmacht der BRICS-Staaten und eine Kriegserklärung an den Westen beurteilt. In einem Bericht aus der südafrikanischen Hauptstadt Johannesburg, wo kürzlich das dreitägige Gipfeltreffen der BRICS-Staats- und Regierungschefs aus China, Russland, Indien, Brasilien und Südafrika stattfand, hat das deutsche Fernsehprogramm ZDF über die offizielle Ankündigung des Beitritts mehrerer wichtiger Länder zur BRICS-Gruppe, insbesondere Iran und Saudi-Arabien, als ein sehr wichtiges politisches und wirtschaftliches Ereignis gegen den Westen berichtet. Zur Begründung seiner Behauptung verwies der ZDF-Reporter Jan Fritsche ausdrücklich auf den Namen Iran und sagte, dass Iran eines der 23 Länder gewesen sei, die sich um die Mitgliedschaft bei den BRICS beworben hätten und die Führer dieser Allianz nach vielen Studien beschlossen hätten, Iran und Saudi-Arabien aufzunehmen, da diese beiden Länder Merkmale aufwiesen, die sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Dimension der BRICS-Staaten erweitern werden. Der ZDF-Reporter nannte den Beitritt Iran zu den BRICS ein sehr starkes Zeichen und Symbol für die politische Haltung des Bündnisses gegenüber dem Westen und sagte, dass es anscheinend den Regierungen Chinas und Russlands gelungen sei, ihre politischen Ziele durch die Ausweitung dieses Bündnisses zu erreichen, da sie mit dem BRICS-Bündnis ein Gegengewicht zur westlichen Welt schaffen wollten. Daher sei die Aufnahme Irans in die BRICS-Staatengruppe aus politischer Sicht eine Kriegserklärung an den Westen. Ihm zufolge legen die BRICS-Staaten neben dem Versuch, ihren politischen Einfluss auszubauen, auch Wert auf die Steigerung ihrer wirtschaftlichen Macht. Aus diesem Grund sei Saudi-Arabien als ein sehr reiches Land, das den wirtschaftlichen Einfluss dieser Allianz erhöhen kann, in die Gruppe aufgenommen worden. Dadurch würden den BRICS-Staaten finanzielle Mittel hinzugefügt. In der Zwischenzeit gab der Sprecher der Europäischen Union am Freitag bekannt, dass die BRICS-Entscheidung, Länder wie Iran aufzunehmen, mit Aufmerksamkeit verfolgt werde. Irak, 17.000 Betreuungsstationen in Najaf für Husseini-Pilger. Zaki Jario, der Leiter der Abteilung für Husseini-Betreuungsstationen in der irakischen Provinz Najaf, sagte am Sonntag, dass bis jetzt 17.409 Husseini-Betreuungsstationen für Pilger offiziell registriert wurden und diese den Pilgern, die aus dem Süden Iraks ankommen und nach Kerbala gehen, verschiedene Dienste anbieten. Er erklärte, dass diese Betreuungsstationen 20 Tage lang vom ersten Tag des Monats Safar bis zum 20. Tag, dem Arbain-Tag, alle Arten von Dienstleistungen anbieten, darunter die Versorgung mit Wasser und Nahrung, Orte zum Ausruhen und Schlafen und sogar medizinische Dienste. Außer den offiziell registrierten Betreuungsstationen gäbe es aber noch andere Dienstleistungen für die Pilger zum Schrein von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, in Kerbala, fügte er hinzu. Als weitere Neuigkeit wurde berichtet, dass Generalmajor Tahsin al-Khawaji, der Kommandeur des gemeinsamen Operationskommandos im Irak, am Sonntag sagte, dass 20.000 Menschen von der Armee, der Polizei, der Al-Hashtashabi und anderen Sicherheitsorganisationen wie Nationalen Sicherheits- und Informationsdienstorganisationen sich an dem Sicherheitsplan beteiligen. Al-Khawaji fügte hinzu, dieser Plan wird von der Luftwaffe unterstützt und ein großer Teil des Gebiets, in dem die Pilgerachsen liegen, einschließlich Basra im Süden, sowie die nordirakischen Gebiete in Richtung Kerbala, werden vom Sicherheitsplan abgedeckt sein. Am Samstag sagte Mahdi al-Fakiki, der Berater des irakischen Innenministers und Leiter des Arbain-Komitees, die iranische und die irakische Seite haben die notwendigen Vorbereitungen für die Einreise irakischer Pilger nach Kerbala getroffen. Der 20. Safar 1445 nach der Hijra, 6. September 2023, ist der Arbain-Tag, also der 40. Tag nach dem Märtyrertod von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, dem dritten Imam der Schiiten der Welt und seinen treuen Gefährten in der Wüste von Kerbala. Anlässlich dieses Tages kommen Millionen Pilger aus dem Irak, aus Iran und vielen Ländern der Welt nach Kerbala im Süden Iraks, um an den Arbain-Zeremonien für Imam Hussein teilzunehmen. Libyen. Nach Treffen mit zionistischem Außenminister wurde libysche Außenministerin abgesetzt. Nachrichtenquellen berichteten am Montagmorgen, dass der Premierminister der libyschen Regierung der Nationalen Einheit, Abdulhamid al-Debaiba, die Außenministerin seines Kabinetts, Najla al-Mangouj, nach ihrem Treffen mit dem zionistischen Außenminister in Rom von ihrem Amt suspendiert und die Untersuchung des Falls den entsprechenden Behörden aufgetragen habe. In diesem Zusammenhang gab das libysche Außenministerium in einer Erklärung bekannt: Wir betonen die uneingeschränkte Einhaltung der nationalen Positionen in Bezug auf die Fragen der arabischen und islamischen Nationen, von denen die Palästina-Frage die wichtigste ist. Das libysche Außenministerium fügte hinzu, wir betonen das Festhalten an Al-Quds als der ewigen Hauptstadt Palästinas und dies ist eine feste Position, die nicht zurückgezogen werden kann. Das libysche Außenministerium erklärte außerdem, dass es sich bei den Ereignissen in Rom um ein informelles und ungeplantes Treffen gehandelt habe, das im Rahmen eines Treffens mit dem italienischen Außenminister stattfand. In der Fortsetzung dieser Erklärung heißt es, dass es bei diesem Treffen keine Diskussion, Einigung oder Konsultation gegeben habe, sondern die Außenministerin habe die festen Positionen Libyens erklärt. Abschließend hat das libysche Außenministerium erneut seine völlige und uneingeschränkte Ablehnung einer Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Regime zum Ausdruck gebracht und die feste Position Tripolis gegenüber der palästinensischen Sache betont. Als Reaktion auf das Treffen zwischen der Außenministerin dieses Landes und Eli Cohen, dem Außenminister des zionistischen Regimes, erklärten libysche Gruppen, Persönlichkeiten und Bürger am Sonntagabend erneut ihre Ablehnung eines Kompromisses mit diesem Regime und protestierten dagegen. Die palästinensische Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad verurteilte in einer Erklärung am Sonntagabend ebenfalls das Treffen zwischen den Außenministern des zionistischen Regimes und Libyens aufs Schärfste. In der Erklärung des islamischen Dschihad heißt es, dieses Treffen ist ein gefährlicher Rückzug von den festen Positionen der islamischen Umma und ein Absturz in den Sumpf der Normalisierung, der eine Bedrohung für die Identität unserer arabischen und islamischen Region darstellt. Zuvor hatte das Außenministerium des zionistischen Regimes das Treffen zwischen Eli Cohen und der libyschen Außenministerin Najla al-Mangouche in der italienischen Hauptstadt Rom angekündigt. Palästinensisches Außenministerium fordert Stopp einseitiger Aktionen des zionistischen Regimes. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde forderte in einer Erklärung eine echte internationale Intervention, um den israelisch-zionistischen Siedlungsbau zu stoppen und die Terrorbasen der zionistischen Siedler aufzulösen, sowie die einseitigen und illegalen Aktionen des zionistischen Regimes zu stoppen. Das palästinensische Außenministerium verurteilte auch den provokativen Marsch der zionistischen Siedler in der Altstadt von Al-Quds, Jerusalem, und ihre talmudische Zeremonie und bezeichnete das extremistische Kabinett von Premierminister Benjamin Netanyahu als direkt und vollständig für die Aggressionen dieses Regimes verantwortlich. In der Erklärung wird von den Gefahren der Maßnahmen des zionistischen Kabinetts gewarnt, die es den zionistischen Extremisten ermöglichen, mehr palästinensisches Land zu besetzen, Siedlungen zu errichten und Verbrechen gegen die Palästinenser zu begehen. Und es wird darauf hingewiesen, dass die schwachen internationalen Reaktionen und Positionen in Bezug auf den Siedlungsbau und die Verbrechen der Siedler und die Nichtumsetzung der internationalen Gesetze zu einer Unterstützung des zionistischen Regimes geworden seien, um Besatzung und Rassismus zu verbreiten. In verschiedenen Gebieten des Westjordanlandes und des besetzten Al-Quds Jerusalem kam es kürzlich zu massiven Angriffen auf Palästinenser sowie Verhaftungen von Palästinensern. Die zionistischen Besatzer versuchen, palästinensisches Land zu beschlagnahmen und dort Siedlungen zu errichten, um dieses Land vollständig zu judaisieren. Im ersten Halbjahr 2023 hat das zionistische Besatzerregime den Bau von 12.855 neuen Wohneinheiten an Siedlungen im besetzten Westjordanland zugestimmt. Dies trotz der Tatsache, dass nach internationalen Resolutionen der Siedlungsbau des zionistischen Regimes in den palästinensischen Gebieten illegal ist und diese Siedlungen evakuiert werden müssen. Aber dieses Regime ignoriert die internationalen Gesetze und Resolutionen. Frankreich will islamische Abaya für Schulmädchen verbieten. Frankreichs Bildungsminister Gabriel Attal gab bekannt, dass es muslimischen Mädchen verboten sei, in öffentlichen Schulen in Frankreich islamische Abaya, ein langes, weites Gewand, zu tragen. Am Sonntag behauptete der französische Bildungsminister in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1, dass das Tragen der islamischen Abaya durch muslimische Mädchen gegen die säkulären Gesetze Frankreichs verstoße und erklärte, dass es muslimischen Mädchen ab Beginn des neuen Schuljahres nicht möglich sein soll, die islamische Abaya in der Schule zu tragen. Diese Aktion findet nach monatelangen Debatten zwischen verschiedenen Fraktionen in Frankreich statt. Während dieser Debatten drängten die rechten und rechtsextremen Fraktionen auf dieses Verbot, während die linken Fraktionen der Ansicht waren, dass dieses Verbot die bürgerlichen Freiheiten verletzt. Anfang 2019 verabschiedete der französische Senat einen Gesetzentwurf, der es Müttern, die den Hijab tragen, verbietet, ihre Kinder bei bestimmten außerschulischen Aktivitäten zu begleiten. 2004 schon verbot Frankreich das Kopftuch für Schülerinnen und 2010 verabschiedete Paris unter Präsident Nicolas Sarkozy das Verbot der Vollverschleierung, Burka. Frankreich ist eines der europäischen Länder mit der größten muslimischen Bevölkerung. Selenskyj: Wir werden den Krieg nicht nach Russland bringen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sagte am Sonntagabend in einem Interview mit dem Fernsehsender des ukrainischen Parlaments Rada, dass er nicht wolle, dass der Krieg auf Russland ausgeweitet werde. Auf die Frage, ob Kampfhandlungen auf russisches Territorium verlagert werden könnten, betonte er: In einer solchen Situation besteht die Gefahr, dass wir alleine gelassen werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte zum Krieg in der Ukraine, dass die Möglichkeit einer Verlängerung des Krieges in der Ukraine bestehe. Er wies darauf hin, dass es möglicherweise noch lange bis zum Ende des militärischen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland dauern werde und betonte, dass Ottawa zusammen mit anderen Mitgliedern der G7 Kiew so lange wie nötig unterstützen werde. Am 24. Februar 2022 begann der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation gegen die Ukraine, die er Sonderoperationen nannte. Als Reaktion auf dieses russische Vorgehen haben die USA und ihre westlichen Verbündeten umfangreiche Sanktionen gegen Moskau verhängt und Waffen und militärische Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar nach Kiew geschickt. Laut Russia Today startete die Ukraine Anfang Juni ihre Gegenoffensive im Osten und Süden des Landes, konnte jedoch noch keine nennenswerten Ergebnisse erzielen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27, Mashhad 21, Isfahan 25, Shiraz 27 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben Ihnen die ersten 7 Verse der Sure 68 vorgestellt. Dieses Mal besprechen wir die Verse 8 bis 16 dieser Sure, die Ghalam heißt. Im Anschluss an den Vers 7 heißt es in den Versen 8 und 9 weiter.
فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
So gehorche nicht den Leugnern der Botschaft. Sie wünschen, dass du dich ihnen gegenüber entgegenkommend verhältst, dann würden auch sie sich dir gegenüber entgegenkommend verhalten. Im Vers 4 dieser Sure, der Sure 68, hat Gott den Propheten wegen seiner großartigen Wesensart gelobt, denn der Prophet verhielt sich großmütig gegenüber den Vorwürfen und Verleumdungen, dem Spott und den Drangsalierungen seiner Gegner. Viele seiner Gegner haben sogar gerade wegen diesem hohen Charakter des Propheten eine Kehrtwende gemacht und sind seine Anhänger geworden. Nun wird jedoch der Prophet in den eben angeführten Versen ermahnt, nicht etwa einen Rückzieher von seiner Botschaft zu machen und auf einige Prinzipien oder Gebote der Religion zu verzichten, nur um die Gegner für den Islam zu gewinnen. In der Geschichtsschreibung heißt es, dass die Vornehmen von Mekka angesichts des raschen Erfolges des Islams sich entschlossen, dem Prophet Gottes mit Privilegien entgegenzukommen, damit er von seinem Aufruf zum Islam ablässt. Doch Gott warnt den Propheten davor, gegenüber den abwegigen Vorschlägen der Feinde nachzugeben, damit er sich nicht verleiten lässt und die Religion Gottes keine Abweichung erfährt. Wir können Folgendes klarstellen. Erstens, ein hoher Charakter und Großmut soll nicht bedeuten, gegenüber verdorbenen und irregegangenen Leuten zurückzustecken und ihnen gegenüber Eingeständnisse zu machen. Zweitens, die Propheten werden von Gott beaufsichtigt und von ihm charakterlich erzogen. Gott warnt sie vor jeglicher Gefahr der Abweichung. Drittens, eine der Methoden von Islamgegnern besteht darin, Anreize zu geben und Vorteile zu versprechen. Man muss sich davor hüten, auf ihre List hereinzufallen. Die Verse 10 bis 13 der Sure Qalam, Sure 68, lauten: Und gehorche niemandem, der dauernd schwört und verächtlich dasteht, der ständig stichelt und Verleumdungen verbreitet, der die Menschen am Guten hindert, Übertretungen begeht und Schuld auf sich lädt, der außerdem grobes Benehmen zeigt und ein charakterloser Eindringling ist. Diese Verse verweisen auf schlechte Eigenschaften, die im Widerspruch zu einem hohen Charakter stehen. Der Inhalt bedeutet, dass sich die Gläubigen von Leuten, die ein hässliches Wesen haben, fernhalten sollen. Denn wer sie unterstützt und befolgt, der wird von der Religion abweichen. Wenn charakterlose Menschen an ein Ziel gelangen wollen und andere von etwas zu überzeugen suchen, schwören sie bei jeder kleinsten Gelegenheit. Aber ein Wort der Wahrheit bedarf keines Schwures. Es genügen doch logische Gründe und Beweise, um von der Wahrheit zu überzeugen. Auch ein rechtschaffenes Werk bedarf keines Schwures. Es ist ebenso hässlich, wenn jemand nach Fehlern bei den anderen sucht, um sie weiter zu erzählen und ihrem Ruf zu schaden, oder wenn jemand versucht, durch üble Nachrede zwischen Freunden zu spalten. Anstatt dass sie die anderen zu guten Werken anspornen, halten solche Menschen sogar jemanden, der etwas Gutes tun will, unter verschiedenen Vorwänden davon ab. Was die gesellschaftlichen Beziehungen betrifft, so sind solche Leute maßlos und verletzen die Rechte anderer. Für keine ihrer hässlichen Taten schämen sie sich. Sie sind grob, wollen alles Gute für sich alleine und verwehren es den anderen. Wir können uns einprägen. Erstens, lasst uns nie dem Schwur von Islamgegnern vertrauen, denn auf ihre Schwüre ist kein Verlass. Zweitens, ein hässliches Verhalten in der Familie und im Gesellschaftsleben passt nicht zum Glauben an Gott. Es folgen die Verse 14 bis 16 der Sure Qalam.
An kana dha malin wa banin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
Nur deshalb, weil er einen großen Besitz und kräftige Söhne hat. wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der Früheren. Wir werden ihn auf der Nase mit einem Merkmal der Schmach brandmarken. Diese Stelle in der Sure Ralam weist auf Ursachen für den Starrsinn gegenüber der Religion und schlechten Charaktereigenschaften hin. Einige Leute haben zur Zeit des Propheten deshalb die Religion Gottes bekämpft, weil sie sehr reich waren und einer einflussreichen Sippe oder an einem mächtigen Stamm angehörten. Sie erwarteten sogar, dass die gläubigen Menschen ihnen gehorchen. Sie bildeten sich etwas auf ihren Reichtum und ihre Macht ein. Dieser Stolz machte sie blind für die Wahrheit, so dass sie behaupteten, dass die Verse des Korans alte Märchen und Legenden seien, die sich der Prophet ausgedacht habe. Auf diese Weise wollten sie die anderen an einem Bekenntnis zu Gott und dem Propheten hindern. Doch Gott verheißt ihnen, dass solche Pläne scheitern werden und sie mit Verleumdungen und schlechten Taten der Religion Gottes nichts anhaben können. Wir lernen, erstens, wenn sich jemand etwas auf seinen Reichtum und seine Macht einbildet, so begünstigt dies sein Abweichen von der Religion und die Leugnung der Wahrheit. Daher gehörten Inhaber von Macht und Reichtum zur vordersten Front der Feinde des Propheten. Zweitens, die Verschwörungen und üblen Maßnahmen der Feinde gegenüber den himmlischen Büchern sind alle fehlgeschlagen. Gott hat ihre Pläne vereitelt. Er hat seine Religion verankert und gestärkt. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Vatan, Heimat, gesungen von Alireza Assar.
Ey Vatan, ey Mader Tarikh Saz, ey Mara war Khaket o Ruy Niyaz, ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری زهاکش، پتک دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف.
خون به دل کردن دشت و نه را بازگرداندند خرم شهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاکت و ناموس من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مرا زنده در این بوم و بر یک تن مرا وطن یعنی همه آب و همه خاک وطن یعنی همه عشق و همه پاک به گاه شیر خاری گاه واره به دور درد پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سرانجام و همیشه سفید و صخره و دریا زاینده رو در بند خارون وطن یعنی سرای ترک با پاس وطن یعنی خلیج تا ابد پاس وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دستستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرمابه فین وطن یعنی از آن عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی ازان عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق رفتن
وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
Es geht weiter mit der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Im Rahmen der Sendereihe über den großen iranischen Dichter Ferdowsi und sein kolossales Werk Das Shahnameh haben Sie, liebe Hörerfreunde, nun schon eine Menge erfahren. Im heutigen Beitrag wollen wir etwas näher auf die in diesem Nationalepos der Iraner vorkommenden Gestalten eingehen. Zur Einstimmung aber zunächst wieder ein paar Zeilen aus diesem Riesengedicht in der persischen Sprache.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم.
Die Hauptpersonen in mythischen Epen sind zumeist Könige und Pahlevane. Die Teilnahme weiterer Schichten der Gesellschaft ist in Epen eher seltener der Fall. Auch das Shahname von Ferdowsi folgt dieser allgemeinen Regel, die bei mythischen Epen vorrangig ist. Wie historische Dokumente belegen, war die Gesellschaft im alten Iran in drei Klassen eingeteilt: die Klasse der Könige und Priester, die der Pahlevane und Krieger sowie die der Bauern und Handwerker. Von diesen drei Klassen sind es die ersten beiden, also die der Könige und Pahlevane, welche die Gestalten der Geschichten und die Ereignisse im Shahnameh bestimmen. Das Erscheinen von Gestalten wie zum Beispiel von Kaveh, dem Schmied, ist eine Ausnahme in den Heldengedichten.
Die meisten Könige im Shahnameh sind Gestalten mit göttlichem Charakter und Führer von Völkern, die schon in alten Schriften erwähnt sind. König Kiumas ist in den iranischen Mythen der erste Mensch und im Shahnameh tritt er als erster König Irans in Erscheinung. Einige der Könige des Shahnameh, wie zum Beispiel Jamschid, Feridun und Kavus, sind die gemeinsamen mythischen Vorfahren der indischen und iranischen Völker.
Die Könige des Shahnameh von Kiumas bis Feridun, also die Könige des mythischen Zeitalters, haben mehr eine symbolhafte und weniger eine realistische Rolle. Sie sind das Symbol des Kampfes der iranischen Völker gegen das Böse. Diese Gruppe von Königen zügelt die Dämonen, die Ursprung alles Bösen sind, und sie hieß die Flagge der Suche nach Recht und Gerechtigkeit. Zwei weitere allgemeine Eigenschaften dieser Könige sind die Schaffung von Kultur und Bildung, das heißt also von Zivilisation.
Wie schon erwähnt, bezeichnet Ferdowsi den Kiumas, den ersten Menschen der iranischen Mythologie, als ersten König im Schahname. Friedrich Rückert hat es so übersetzt.
Der Forscher in dem Altertumsbuch, der von den Helden kundtut den Spruch, sagt so, dass der Kron und des Thrones Art, Geomart gründet und Herrscher ward. Von ihm ging die Gesittung aus. Zuvor war weder Gewand noch Schmaus.
Alle mythischen Könige des Shahnameh hatten auch eine spirituelle Rolle und besaßen eine heilige Aura. Aus diesem Grund besaßen sie gleichzeitig sowohl einen weltlichen als auch einen göttlichen Charakter. Unter diesen Königen war es nur Jamschid, der sich in seinem Egoismus verstrickt hatte und sich besser als alle andere ansah. Mit anderen Worten, gewannen seine menschlichen Eigenschaften die Oberhand und der Dämon siegte über ihn und Jamschid behauptet, dass er selber Gott sei. Und aus genau diesem Grund verlor er seine göttliche Aura. Der Egoismus von Jamschid war der Grund dafür, dass die Einheit der Menschen verloren ging und Sahorg über sie siegte.
Die Geschichte von dem bösen König Sahorg, dem mit den Schlangen auf den Schultern, vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerfreunde, an diese Geschichte, die wir Ihnen vor einiger Zeit erzählten, und seine ungerechte und tyrannische Herrschaft sowie der Aufstand der Menschen unter der Führung von Corvey dem Schmied gegen diesen bösen König ist ein wichtiger Höhepunkt in Ferdowsis Königsbuch. Sahorg tötet Jamschid und besteigt selber den Thron. Ahriman wiederum besiegt und beherrscht Sahorg. Die Tyrannei und Ungerechtigkeit Sahorgs beschränkt alle derartig, dass die Menschen unter Führung von Corvey dem Schmied sich gegen Sahorg erheben. Letztendlich wird dieser von Fereidun an die Felsen des Berges Damorwand gefesselt.
Fereidun ist der erste König im Shahnameh, der einen Gott anbetet und diese Eigenschaften von Fereidun wird im iranischen Nationalepos betont. Einige der Ferdowsi-Forscher bezeichnen als Grund für diese Betonung, dass er der Hauptführer im Kampf gegen Sahorg ist und einen Heiligenschein besitzt.
Fereidun ist auch der erste König im Shahnameh, dessen Kindheit und dessen Mühen und Ärger, die er vor seiner Machtübernahme durchlebt, beschrieben werden. Die Forscher vergleichen Fereiduns Leben mit dem von Moses und Sahorg ist in diesem Vergleich der Pharao, also derjenige, der den, der ihn stürzen wird, zuvor im Traum sieht. Das Shahname beschreibt dies so, dass Sahorg eines Nachts träumt, dass drei Krieger von königlicher Abstammung ihm gegenübertreten und mit der Stierkopfkeule, dies ist die Keule Fereiduns in der Form eines Stierkopfes, auf ihn einschlagen.
Sahorg fordert von den Priestern und den Menschen, ihm diesen Traum zu deuten. Der Oberpriester deutet ihm den Traum und sagt, ein junger Mann, der bisher noch nicht geboren wurde, wird sich gegen dich erheben und deine Krone und deinen Thron erlangen.
Fereidun ist sowohl König als auch Pahlevan. Nach seinem Sieg über Sahorg setzt er sich für die Menschen ein und verbreitet Kultur und Bildung unter ihnen. Beim Kampf zwischen Sahorg und Fereidun, der durch den Aufstand der Menschen unter Führung von Corvey dem Schmied begann, schlossen sich zur Unterstützung von Feridun auch die Gewerbetreibenden und verschiedene Gilden an, aber Feridun forderte von den Leuten, die Waffen niederzulegen und nicht zu kämpfen, denn jeder solle seinem eigenen Gewerbe nachgehen.
Feridun verkörpert im Schahnameh Weisheit und Vernunft, und durch diese Eigenschaften ist er auch in den Werken nach Ferdowsi bekannt geworden. Dr. Obadian schreibt im Buch Ferdowsi Traditionen und Neuerungen in der Ependichtung: Feridun hat im Schahnameh ein Leben voller Höhen und Tiefen. Die Heimsuchungen und Vergnügungen, die er erfahren hat, stellen ihn gleich mit anderen bekannten Gestalten der Weltliteratur, wie zum Beispiel König Lear von Shakespeare und zum Teil auch mit Ödipus aus der griechischen Literatur. Allerdings mit dem Unterschied, dass König Lear ahnungslos sein Unglück vergrößert und seine Töchter ihn tyrannisieren, aber Ödipus selbst sündigt.
Feridun hatte drei Söhne. Die Söhne Salm und Tur sind von einer Mutter und der jüngste Sohn Iraj ist von einer anderen Mutter. An seinem Lebensende teilt Feridun sein Reich, das heißt die Welt, in drei Teile. Dies ist die erste Teilung von Land und die erste Bestimmung von Grenzen auf der Welt, die durch Feridun erfolgte. Das Gebiet, das er dem Sohn Tur gab, wurde zu Turan, nördlich von Iran gelegene Gebiete. Das Gebiet, das er Salm gab, wurde zu Rum, Gebiete westlich von Iran, und das Herrschaftsgebiet von Iraj, dem jüngsten Sohn, wurde zu Iran. Nach einiger Zeit kam es durch Eifersucht zum Konflikt zwischen den Brüdern.
Die Brüder Tur und Salm waren erbost darüber, dass sie die weiter entfernten Gebiete bekommen haben, und in ihren Herzen bildete sich Hass auf ihren Bruder Iraj. Trotz des Wohlwollens von Iraj, der einwilligte, die Herrschaft über Iran an seine Brüder abzugeben, tötet Tur seinen Bruder Iraj, woraufhin Feridun von großem Kummer heimgesucht wird und vom vielen Weinen seine Augen erblinden. Manucher, der Sohn von Iraj, rächt seinen Vater und führt einen Feldzug gegen dessen Brüder, wodurch diese letztendlich getötet werden. Feridun, der als Symbol für das Gute, die Gerechtigkeit und die Freigebigkeit gilt, stirbt verbittert über den frühen Tod seiner Söhne. Er sieht, dass Neid und Rachsucht, die zum Tod seiner Söhne geführt haben, am Ende nur seinen Feinden nützen. Ferdowsi schreibt im Schahnameh diesbezüglich:
O Welt, du bist ganz Trug und Wind, dir traut kein verständiges Menschenkind. Glücklich, wer guten Ruhm nachließ, ob er Knecht oder König hieß.
Manucher, der Sohn von Iraj, ist der erste König im Schahnameh, der nur König ist und keine Pahlevan-Eigenschaften hat. Er ist der erste König des historischen Zeitalters des Schahnameh. An seinem Hof tritt nun zum ersten Mal im Schahnameh das Gewerbe der Pahlevane und Krieger auf.
Eine der Gestalten von diesem neuen Gewerbe ist Sorm. Er ist Befehlshaber und stärkster Pahlevan im Osten Irans. Dieser Sorm wünscht sich von König Manucher, dass dieser sich seiner königlichen Herrschaft widmet und den Kampf seinem Stamm überlässt.
Dazu heißt es im Schahnameh:
Der Kampf ist allmal unsere Sache nun. Dein Platz ist bei Vergnügen, Festmahlen und auf dem Thron. Weitere Ausführungen dann beim nächsten Mal. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und Bedrut.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.